Hallo und guten Morgen am Sonntag. Da wären wir wieder. Ich freue mich, dass Bischof Christian Stäblein da ist. Und Herr Bischof, ja? Ein Kollege hat mich geärgert. Was? Aber davon erzähle ich Ihnen gleich. Vorher geben Sie bitte den Startschuss, den Startsatz.
Ja, da bin ich aber gespannt, wer Sie geärgert hat. Ja? Und auch, wie man sie überhaupt richtig ärgern kann, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Geht schon.
Und mal sehen, ob ich da vielleicht auch schlichten kann. Aber gerne bringe ich uns erstmal rein in diesen Sonntag. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Vergangenen Dienstag hatten wir den längsten Tag des Jahres, 21. Juni, Mittsommernacht. Und ein durchaus lieber Kollege hat mir an diesem Tag sehr deutlich gemacht, Thorsten, ab morgen werden die Tage wieder kürzer und die Nächte wieder länger. Als ich ihm sagte, ich mag das nicht hören, ich mag nämlich lange sonnige Tage, hat er später nochmal nachgeschoben und mir geschrieben, ab morgen siegt die Nacht wieder über den Tag. Das klingt für mich wie das Böse gewinnt, die dunkle Seite der Macht siegt. Ich will aber Sonne und Licht haben. Ich mag's gerne hell.
Verstehe.
Der war nicht nett zu mir.
Nee, verstehe. Jetzt weiß ich, was sie geärgert hat.
Aber okay. Auch nicht so schlimm. Aber.
Könnten Sie mir antworten. Und vorgestern war Johannistag.
Ja.
Und Johannistag, also die Erinnerung an Johannes den Täufer, genau ein halbes Jahr vor Weihnachten, ist immer der Hinweis auf Jesus. Denn das Tolle an unserem Glauben ist, das Licht der Welt kommt mitten in die Dunkelheit. Und das ist jetzt mal jenseits sozusagen von allen religiösen Dingen mit Licht und Tag und Nacht und Wetter und all dem, was wir dazu nehmen können. Das ist der tiefe Kern unseres Glaubens. Das Licht kommt mitten in die Dunkelheit hinein und macht das Dunkle hell. Und das, finde ich, ist dann bei allem, was ich bei Ihnen jetzt nachvollziehen kann, der große Trost des Christentums. Das Dunkle wird hell.
Ich erzähle Ihnen hier irgendwas, also nicht vom Pferd, aber vom Wetter. Und Sie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind Anfang der vergangenen Woche in Riga gewesen, der Hauptstadt von Lettland. Was hat Sie dorthin verschlagen, gerade in dieser besonderen Zeit?
Das liegt daran, dass eine der größten Kirchen, die Petrikirche, die große Kirche, das Wahrzeichen von Riga, jetzt wieder an die deutsche, lutherische, lettische Gemeinde zurückgegeben worden ist. Das hängt nun wieder damit zusammen, dass die lutherischen Christen und Christinnen in Lettland, die lettischen und die deutschen, sozusagen eine gute Versöhnung hinter sich haben und deswegen diese Kirche, die bisher Museum gewesen ist, wieder in Betrieb nehmen. Da durfte ich mit dabei sein und habe auf diese Weise gelernt, das ist die Kirche, wo genau vor 500 Jahren, 1522, sozusagen die Reformation für diesen baltischen Raum begonnen hat. Das war ein Gebiet, das ganz, ganz früh sich der Reformation angeschlossen hat. Und man spürt bis heute in dieser Kirche doch einen Geist des Aufbruchs. Ich will dazu auch noch sagen, das ist in diesen Zeiten, Lettland ist ja nun Nachbarland zu Russland, das ist in diesen Zeiten für mich auch ein wichtiges Zeichen des Friedens, dass wir da zusammenkommen und deutlich machen, wir stehen zusammen, die osteuropäischen Staaten, und wir stehen zusammen im Wunsch, im Sehnen nach Frieden, aber auch in der klaren, deutlichen, sichtbaren Form an der Seite der Ukraine zu stehen gegen den russischen Angriffskrieg.
Sind Sie da alleine hingeflogen?
Nein, der Bundespräsident hat mich mitgenommen, würde ich so mal sagen.
Ja, sehr gut. Und wie war die Stimmung dort in Lettland? Sie waren ja nicht sehr lange da, aber konnten Sie da so ein bisschen was spüren?
Na, also in diesem Fall war es tatsächlich so, dass der Bundespräsident gesagt hatte, er möchte noch ein, zwei Kirchenvertreter mitnehmen, um dieses Ereignis, bei dem er auch dabei war, diese Wiedereinweihung der Kirche, um dann dabei sein zu können. Aber Herr Steinmeier hatte am Tag davor den großen Gipfel der Staatspräsidenten aus den meisten osteuropäischen Staaten. Und da ging es um alle Fragen des Friedens und des Krieges eben. Und das beherrscht dann auch die Stimmung dort in allen Gesprächen. Man muss sich ja vorstellen, man ist sehr, sehr nah dran an Russland.
Und wie war diese Stimmung da? Angespannt oder doch auch ein bisschen zuversichtlich, zurückhaltend?
Ich glaube, sehr entschieden und klar in der eigenen Position. Auch was die eigene Geschichte angeht, sehr gewiss und bewusst darüber, was das bedeutet und wie man klar auch in die Zukunft geht. Aber dass das nicht ohne Ängste ist, ist ganz klar.
Herr Bischof, wenn ich vom vergangenen Sonntag richtig mitgezählt habe und weil ich mir dafür richtig Mühe gegeben habe, tippe ich jetzt mal, dass heute der zweite Sonntag nach Trinitatis ist. Aber Sie sagten ja auch, dass diese Trinitatis-Gottesdienste immer oder doch zumindest meistens unter einem Motto stehen. Wie ist denn das Motto von heute?
Also erstmal, Sie haben richtig gezählt.
Toll, ne?
Es ist der zweite Sonntag nach Trinitatis.
Sensationell.
Genau. Aber jetzt im Ernst, das Thema bei diesem zweiten Sonntag nach Trinitatis ist das große Thema Einladung. Und das klingt jetzt sehr allgemein. Einladen kann man ja immer zu irgendwen. Hier geht es um die Einladung Gottes zu sich, zu seinem Evangelium. Da gibt es eine große Geschichte, die an diesem Sonntag immer wieder erzählt wird. Die Geschichte vom großen Abendmahl, vom großen Festmahl. Das ist ein Gleichnis. Gott lädt ein und die Menschen entschuldigen sich alle. Ah, ich kann nicht, ich will nicht, ich habe was Besseres vor, ich habe schon längst eine Verabredung. Und schließlich, und das ist das Thema dieses Sonntags, wie gehen wir mit seiner Einladung um und was passiert, wenn Menschen diese Einladung nicht annehmen? Und dann geht Gott nämlich an die, ganz sprichwörtlich, Hecken und Zäune und lädt alle Menschen ein. Lädt sowieso alle Menschen ein, aber sagt, okay, wenn die einen nicht kommen, dann sorge ich dafür, dass das Fest trotzdem groß wird und die anderen eingeladen sind. Und dieses Umgehen mit der Einladung und was das heißt, wenn man es nicht annimmt und wie man dann aber doch annehmen kann, umkehren, sagen wir dann, das alles steckt in diesem Sonntag.
Die Profis wissen jetzt bei diesem Motto Einladung, die Einladung Gottes, bei diesem Motto für den heutigen Sonntag bestimmt schon, welche Bibelstelle jetzt sehr wahrscheinlich dran ist. Ich bin da wieder einmal blank, aber mein Vorteil, ich lasse mich gerne überraschen. Wir kommen zur Bibelstelle.
Ja, aber ich habe ja jetzt in eine Richtung angetäuscht und laufe doch in die andere, muss man ehrlicherweise sagen. Aha. Ich lese nicht die Geschichte vom großen Festmahl,
okay,
sondern der Text für die Predigt steht für diesen Sonntag bei Jona im dritten Kapitel. Also das Buch des Propheten Jona über die Geschichte des Propheten Jona ist ein ganz kurzes Buch, hat 4 Kapitel. Den Anfang kennen die meisten. Also
Jona mit dem Wal?
Ja, genau. Jona soll der Stadt Ninive das Evangelium Gottes, in diesem Fall auch das Gericht Gottes, ansagen. Er sagt, das will ich nicht. Geht genau in die andere Richtung, fährt mit Seeleuten weg. Kommt ein großer Sturm, die werfen ihn ins Meer, damit der Sturm sich wieder beruhigt. Und dann wird er von dem Wal gerettet. Mhm. Und der Wal speit ihn, spuckt ihn wieder an Land. Mhm. Und dann setzt der Text von heute ein.
Oh, sehr schön.
Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht.
Au! Oh. Und ich dachte schon, Sie lassen das Ende oder es gibt kein Ende in dieser Bibelstelle und wir sprechen darüber und ich kann fragen, ob Ninive verschont worden ist. Aber ist, das darf man wohl schon sagen, oder?
Da ist Ninive verschont worden.
Aber okay, gut, da machen wir gleich weiter. Wir haben die Bibelstelle gehört, ein Teil der Jona-Geschichte. Schön, dass Sie uns vorher so ein bisschen reingebracht haben, an welcher Stelle der Jona-Geschichte, also als Jona dann doch sich entschieden hat, dem Wunsch Gottes zu folgen und in seinem Namen nach Ninive zu gehen, mit einem Auftrag. Mir geht es so, dass ich die Reaktionen der Menschen in Ninive im Vergleich zu anderen Geschichten in der Bibel nicht so erwartet hätte. Also da kommt einer und sagt, hey, in 40 Tagen geht eure Stadt unter, tut was. Und das Volk reagiert und sogar der König, als sie an die Stelle kam mit dem König, dachte ich so, ah ja, und jetzt sagt der König irgendwie, nee, machen wir nicht und so. Aber auch der reagiert sofort, legt sein gülden purpurnes Gewand irgendwie ab und steigt auch ein ins Fasten und alle fasten und am Ende wird an der Stelle dann Gott besänftigt und ich war eben sehr gespannt, wird Ninive tatsächlich verschont werden? Ja, wird verschont. Wir kommen gleich noch zu dem Punkt, wie es dann irgendwie vielleicht dann später weitergeht, was sie da so angedeutet haben. Aber zunächst, warum ist es so leicht gewesen für Jona, die zu überzeugen?
Also ich stimme Ihnen völlig zu, das ist total unerwartet, ja, dass Jona nach ein paar Worten Erfolg hat. Und das, finde ich, ist das Starke, das Stärkende auch für uns an dieser Geschichte. Man kann sein Leben ändern, wir können unser Leben ändern. Und wenn ich das einmal kurz auf heute übertrage und mir vorstelle, wir würden uns tatsächlich alle zusammenschließen und in ganz anderer Weise mit dieser Welt umgehen. In dieser Form hoffen, wünschen, ersehen wir uns das ja eigentlich. Wenn ich an den Klimawandel denke, wenn ich an die Herausforderungen denke zwischen Europa und der Welt des globalen Südens, und all das, was in unserer Welt passiert. Und dann stelle ich mir vor, Jona kommt und zack, von einem Moment auf den anderen. Und das, was da passiert, nennt man Buße, ganz schlicht und ergreifend Buße. Umkehren, auf alles verzichten für einen Moment. Und zwar nicht nur für einen Moment, sondern so, dass daraus tatsächlich ein anderes und neues Leben wird. Gott ermöglicht das durch Jona. Und Gott reagiert dann auch darauf. Auch das ist das Tolle an dieser Geschichte. Also nicht das Übliche, die Menschen sind hartherzig, verstockt und nichts passiert. Und auch nicht das Übliche, Gott bleibt trotzdem treu, sondern es passiert was. Es passiert real eine Veränderung.
Und warum ist das geglückt in diesem Fall? Weil Jona so überzeugend war oder weil die Menschen selbst so eingesehen haben, ja, tatsächlich, wir haben da, ich sag's mal salopp, Mist gebaut und jetzt kehren wir um?
Das ist wahrscheinlich die allerschwerste Frage. Also wenn man in die Geschichte guckt, kann man sagen, naja, weil er gepredigt hat und weil die Menschen das gehört haben, was er gepredigt hat, weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat und nicht das, was sie hören wollten. Also es wäre viel leichter, wenn er gekommen wäre und gesagt hätte, also na, Mensch, ihr müsst mal gucken, also ihr lebt eigentlich alle total super, aber vielleicht solltet ihr mal schauen, ob ihr euch darauf einstellt, irgendwann müsste man eventuell mal. Aber lasst man, alles super und wir lieben euch auch alle. Sondern er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Und das hat sie wahrscheinlich, steht ja nichts darüber an der Stelle. Mhm. Steht ja nur, er hat gepredigt und zack, sie haben das gemacht. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, sie waren wahnsinnig erschrocken. Mhm. Und dann steht da aber der entscheidende Satz und sie glaubten Gott. Und dass Menschen zum Glauben an Gott kommen und begreifen, das, was da ist, ist die Wahrheit. Das ist, davon bin ich auch immer tief überzeugt, das ist Gottes Werk. Also dass das, ich sag's jetzt mal in meiner Sprache, dass das Herz des Menschen sich wendet zum Guten hin. Das macht Gott in uns. Ich kann Ihnen keinen Trick verraten nach dem Motto, das machen wir am besten so und dann klappt das auf jeden Fall. Ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, da musst du eine besonders gute Predigt halten, dann funktioniert das schon. So einfach ist es nicht, sondern das ist immer Gottes Geist.
Ninive ist verschont geblieben. Wie ging es weiter mit der Stadt?
Ich habe vorhin deswegen einmal kurz da gerufen, weil als diese Geschichte von Jona erzählt wird, das ist das Verrückte, diese Geschichte wird im dritten, zweiten Jahrhundert vor Christus so erzählt worden sein, wie sie da in der Bibel aufgeschrieben ist. Da war die Stadt Ninive schon 400, 500 Jahre gar nicht mehr da. Also die Stadt Ninive war viele Jahrhunderte vorher eine große Stadt. Deswegen muss man sich ja fragen, warum wird die Geschichte erzählt? Und ich würde sagen, umso mehr wird sie für uns erzählt, weil es etwas ist, was uns lehren soll. Wir können umkehren, dann geht das Leben in anderer Weise auch weiter und Gott verschont und ist barmherzig.
Da ist viel draus mitzunehmen. Muss ich auch noch länger drüber nachdenken, mehr darüber sprechen? Das lasse ich jetzt mal sein. Dankeschön. 6 Monate noch bis Weihnachten, wobei bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag. In 6 Monaten ist Weihnachten fast schon wieder vorbei. Aber am vergangenen Freitag, 24. Juni, war es auch 4 Monate her, dass der Angriffskrieg Russlands begonnen hat. Und wir wissen alle, er geht weiter. Und trotzdem sind Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft zurückgegangen. Was ganz menschlich ist, muss ich sagen, finde ich, empfinde ich so. Auch ich kann nicht ständig oder möchte nicht ständig einen sorgenvollen Blick mir aufsetzen. Aber ich möchte mich auch immer wieder daran erinnern und nicht vergessen und an die Menschen erinnern. Und dafür möchte ich auch immer wieder diese Chance hier nutzen. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir sind mit unseren Gedanken und mit unseren Herzen bei den Menschen im Krieg, bei denen, die Nächte im Bunker verbringen, bei den Kindern, die nach Zukunft fragen, die Hoffnung suchen. Gott, wir bitten dich für alle, die helfen, die hier den Menschen helfen, die zu uns geflohen sind. Wir bitten dich, schenk ihnen Kraft in diesem Sommer. Schenk uns allen einen langen Atem, dass wir allen beistehen, die Opfer dieses Krieges sind, dass wir nicht aufhören. Amen.
Und die Berliner Stadtmission sucht ganz dringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die zum Beispiel in der Willkommenshalle im Willkommenszelt der Berliner Stadtmission am Hauptbahnhof unterstützen. Amen. Sie hören Gottesdienst im Gespräch. Bischof Christian Stäblein ist bei mir. Herr Bischof, wir kriegen hier bei Radio Paradiso immer mal wieder Post, also E-Mails, was uns einfallen würde, warum wir immer noch so fröhlich das sonnige Wetter ansagen würden, ob wir denn noch nichts vom Klimawandel gehört hätten. Doch, haben wir, habe auch ich, und deswegen sage ich auch immer fleißig an, dass die Pflanzen gewässert werden müssen, zusätzlich zum Regen, falls er dann mal runterkommen sollte. Und trotzdem, ganz ehrlich, ich bleibe dabei, ich mag den Sommer. Ich mag es im Sommer besonders gerne, wenn die Sonne scheint. Für mich ist und bleibt die Sonne und das Licht der Sonne ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, wo fliegen Sie denn kommende Woche hin? Was steht Größeres an bei Ihnen in der kommenden Woche?
Ah, es ist immer irgendwie viel los, das ist ja gar keine Frage. Von Wegfahren ist jetzt gar nicht viel die Rede. Ich finde, dass so diese Wochen, bevor dann die Sommerpause beginnt, gehören ja auch dazu, sich zu sortieren und darauf einzustellen, so dass jetzt auch ein bisschen Ruhe einkehren darf. Dann haben wir eben schon auch festgehalten, Sommer wird dieses Mal nochmal wieder anders sein, denn unsere Gedanken und unsere Gebete werden auch bei den Menschen im Krieg sein. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich bin erstmal halt froh, dass das Feuer gelöscht ist.
Ja.
Als wir letzte Woche zusammen waren, da hatten wir diese furchtbaren Waldbrände.
Und es ist immer noch mindestens gefährlich.
Und deswegen, wir wissen alle sozusagen, diese extremen Wetterereignisse, diese Trockenheit, dass das dann auch so schnell zündelt. Aber überhaupt extreme Wetterereignisse, das gehört im Sommer mit dazu. Mhm. Immer mehr. Das ist die Folge des Klimawandels. Ich erinnere einmal daran, vor einem Jahr die riesigen Überschwemmungen im Ahrtal. Also, ich sag mal so auf Ihre Frage, wenn nicht so viel los ist, ist auch gut in der Hinsicht. Mhm. Wir brauchen natürlich auch eine Pause. Aber wir müssen sehr achtsam füreinander sein, sehr aufmerksam und da sein, wo die Menschen in Not geraten, auch im Sommer.
Sie scheuen also auch die Ruhe nicht?
Nein, ich scheue die Ruhe nicht.
Kommen Sie gut durch diesen Sonntag. Gerne auch weiterhin mit uns, mit Ihrem Radio Paradiso. Gerne auch nächste Woche wieder mit Gottesdienst im Gespräch.
Einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen.